Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio. Hallo, schön, dass Sie dabei sind beim Büchermarkt. Bei uns geht's heute um zwei Romane über zwei starke, aber auch schwer vom Schicksal gebeutelte Frauen im fortgeschrittenen Alter. Die eine, das ist die 60-jährige Heldin der kurdischstämmigen Autorin Cemile Şahin aus ihrem gerade viel diskutierten Roman Taxi. Ein Roman über eine Mutter, die sich nicht damit abfinden will, dass ihr Sohn im Krieg gefallen ist. Erst einmal aber soll es an dieser Stelle um Lavinia gehen. So heißt die titelspendende Heldin aus dem neuen Roman von Dagmar Leupold, die übermorgen ihren 64. Geburtstag feiert. Und schon der Name dieser neuen Heldin, der macht früh klar, auch diesmal im mittlerweile 10. Roman von Dagmar Leupold, da beweist die studierte Germanistin einmal mehr, wie sehr sie das Spiel mit den Verweisen liebt. Denn Lavinia, das ist, vielleicht erinnern Sie sich noch aus dem Lateinunterricht, ein relativ prominenter Frauenname aus der römischen Mythologie. So hieß nämlich die Ehefrau des Aeneas, also die Gattin des sagenumwobenen, halbgöttlichen Begründers von Rom, der bekanntlich ja kein Frauenverächter war. Soweit also die antike Vorlage. Dagmar Leupold, die versetzt ihre Lavinia aber nun in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts, und zwar in einen ebenfalls ziemlich symbolträchtigen Platz seit dem 11. September 2001, nämlich nach New York. Ein Ort, an dem die Autorin auch selbst immer wieder länger gelebt hat. Und nicht nur das hat sie mit ihrer Ich-Erzählerin gemeinsam. Julia Schröder berichtet.
Manchmal muss man ganz weit weg von der heimatlichen Enge, um endlich etwas über sich selbst zu erfahren. Deutsche Schriftsteller zieht es gern nach den USA. Vielleicht liegt es an Goethe und seiner Vermutung, Amerika habe es besser als das olle, geschichtssatte und kulturüberfrachtete Europa. Jetzt nimmt auch Dagmar Leupold ihre New York-Erfahrung zum literarischen Ausgangspunkt ihres neuen Romans Lavinia. Von dort aus startet die Titelfigur eine innere Reise in die eigene Vergangenheit, zugleich eine Revue und vielleicht eine Revision wesentlicher Momente in der Lebensgeschichte dieser nicht mehr jungen Frau. Dagmar Leupold fasst diese Lebensrevue in das Bild des Sturzes aus dem 25. Stock eines Hochhauses, was in New York ja nahe liegt, eines Sturzes in die Erinnerung, aber auch des Sturzes in eine neue Liebe. Dass Leupolds Ich-Erzählerin in der ersten Erwähnung des Geliebten die gemeinsame Sprachempfindlichkeit thematisiert, ist gewiss kein Zufall.
Erinnerst du dich, wie wir uns einmal geschworen haben, nie aus Tassen zu trinken, auf denen Lieblingsmensch steht? Und niemals zu sagen, man sei Baujahr so und so? Ein schöneres Ja-Wort hätte ich mir nicht wünschen können. Wären die Stunden, in denen wir einander im Blick hatten, Kilometer, wir hätten längst die Welt umrundet.
Auch der Name dieser Ich-Erzählerin ist vielsagend. Lavinia nennt sie sich, nach der Frau des mythischen Helden Aeneas. In der mittelalterlichen Aeneid, dem frühhöfischen Aeneas-Roman des Heinrich von Feldecke, ist sie das Gegenbild der unglücklichen Dido, von Minne überwältigt, aber darin glücklich. Mit der 1955 geborenen Autorin Dagmar Leupold teilt ihre Lavinia viele biografische Daten. Eine Nachkriegskindheit an Rhein und Main, die Vertreibungsgeschichte der Großeltern, das Studium in Marburg und Tübingen, prägende italienische Jahre, das literaturwissenschaftliche Forschen und Lehren in New York, schließlich das Schreiben. Ihrem Omale, der Großmutter, die es aus Ostpreußen ins Hohenlohische verschlagen hatte, und den durchsonnten Kindertagen in Gerabronn setzt die Erzählerin ein Denkmal, reich an Details wie dem Haarnetz der Großmutter, ihrem Nasentröpferl, dem Kreuzworträtsel in der Frau im Spiegel. Im Wohnzimmer fällt ein Lichtstrahl auf die Fotos im Krieg gefallener Onkel. Von wo aus der Roman umstandslos auf die Begeisterung zumindest von Teilen der Familie für den Führer zu sprechen kommt. Denn Dagmar Leupold geht es, kurz gesagt, ums Ganze. In Lavinias ganz persönlicher Lebenserzählung sollen zugleich die Traumata ihrer, unserer Zeit erkennbar werden. So, wenn Lavinia über ihr Verhältnis zum geliebten Omale resoniert.
Vielleicht ist die voraussetzungslose kindliche Liebe für die Kriegsverstörten auf beiden Seiten, Täter wie Opfer, ein Erholungsangebot. Scham und Verbrechen zunächst zu beschweigen. Das Erholungsangebot wird tückisch, sobald die Kindheit zu Ende ist.
Dabei scheint Dagmar Leupold, die als Autorin von Lyrik wie erzählender Prosa schon unterschiedlichste Genres und Tonfälle erprobt hat, in Lavinia entschlossen, bei der Wahl ihrer literarischen Mittel in die Vollen zu gehen. Schon die Überschriften der Kapitel, die von 25 abwärts zählen, signalisieren Ambition, indem sie ausnahmslos mit dem Wortfeld Fall und Fallen spielen. Überfall, Zwischenfall, die Gefallenen. Sie umfassen die kleine dialogische Szene wie die abgeschlossene Kurzgeschichte, das Gedicht wie die Singspielparodie. Scheinleichter Plauderton wird durchschossen von Zeilen aus zahlreichen Referenztexten. Opernarien, Vergil, Minnesangs Frühling, Uwe Jonsson und weiteren Markern des Liebesthemas in der Kulturgeschichte. In bewährten Strategien zeitgenössischen weiblichen Erzählens von zeitgenössischen weiblichen Verletzungserfahrungen kommt ein früher Missbrauch durch den Mann der eigenen Kindertherapeutin ebenso zur Sprache wie die späte Fast-Vergewaltigung durch einen sizilianischen Dorftrottel. Dazwischen wechselnde Liebhaber, genannt Erwerber, bei denen Lavinia die Erwartungsanpassung und das Gefallen transitiv lernt. Neben dem Omerle treten als Retterfiguren die Sterns auf, genannt die Sterne, ein jüdisches Paar, das die Shoah überlebt hat und sich liebevoll um die traumatisierte Jugendliche kümmert. Das ist mal kühl, herzquetschend und unbarmherzig atemraubend geschrieben, mal ohne Angst vor zu viel Gefühl und mal bitterböse. Einen Erzählstoff lebendig machen, das kann Dagmar Leupold zweifellos. Zweifelhaft wirkt jedoch ihre Strategie, individuelle Erfahrung mit der Zeitgeschichte zu untermalen. Nicht nur, wenn sie den Schock der sizilianischen Attacke ausgerechnet in den Fernsehbildern von 9/11, den brennend fallenden Zwillingstürmen, spiegelt. Weil es in Lavinia ums Ganze, um alles gehen soll, greift Leupold, das Leiden anderer betrachtend, gern zur Assoziationskette. Dieses Bindemittel erweist sich jedoch als untauglich, denn im Hin und Her zwischen eigenem Erleben und globalem Unheil verschwimmen die Impressionen ins Beliebige, wie in Lavinias Gedankenflucht vom Rhein zum Hudson River und zur Mittelmeerküste bis zur Mündung im Katastrophenkitsch.
Daneben die Auslage von Hempels Sanitärbedarf in der Adolfstraße. Eine Unterschenkelprothese ist im Schaufenster ausgestellt. Auf den Stufen kauert ein Kunde, der Vietnam-Veteran von der Penn Station. Es könnte auch ein Veteran des Irakkriegs sein oder Afghanistan oder. Wie die Versehrten einander gleichen, wie einander gleicht, was fehlt. Alle rabiat gealtert. Auch das kleine, uralte, syrische Kind an den Gestaden, im roten Frecklein bäuchlings gestrandet. Heiße Zähren im World Wide Web, sein kalorienreicher Treibstoff. Die echten Tränen, verdorren auf hoher See im schneidigen Wind, mischen sich unter die Gischt, verkrusten.
Es ist nicht leicht zu begreifen, wie diese verdorrenden Tränen und andere schiefe Bilder ein Lektorat überleben konnten. Die bis zum Bersten und oft darüber hinaus aufgeladene Sprache, der Prunk der leitmotivischen Referenzen, die ausgestellte Virtuosität, sie wecken zudem ganz grundsätzliche Vorbehalte. Ist das nicht viel zu dick aufgetragen angesichts des Schmerzes, des eigenen wie des Fremden, der Schrecken, der Scham, die hier doch sichtbar und fühlbar werden sollen? Dass die Versehrten einander gleichen, gilt für die Ich-Erzählerin nämlich nicht. Ihre Versehrungen sind ganz besondere und da liegen eindeutig ihre Prioritäten. Im vorletzten Kapitel Wutanfall, eine Abrechnung mit all den übergriffigen Kerlen in Lavinias Leben, wird das nochmals ganz deutlich. Der erste wie der letzte Satz des Buchs nennen die Devise.
Wer ergründen will, muss herab.
Sich selbst zu ergründen ist nicht illegitim, schon gar nicht in autobiografisch grundiertem Erzählen. Aber in diesem Roman wird eigentlich nichts mehr ergründet. Vielmehr scheint Dagmar Leupolds Lavinia von Anfang an schon alles über sich zu wissen. Und das tut auch einem autobiografischen Roman nicht gut.
So lautet die Diagnose von Julia Schröder über Dagmar Leupolds Versuch, die große Weltgeschichte mit der eigenen Biografie zu verschalten. Lavinia, so heißt der neue Roman, erschien im Salzburger Verlag Jung und Jung, 196 Seiten, 22 Euro. Kommen wir zu einer anderen, noch jungen, 28- oder 29-jährigen Autorin aus Berlin, die gerade in aller Munde ist. Cemile Şahin, so heißt diese Senkrechtstarterin der Literatur. 1990 wurde sie in Wiesbaden als Kind kurdischer Flüchtlinge geboren, doch ihre ersten Lebensjahre, die hat Cemile Şahin im osttürkischen Kurdengebiet verbracht. Und hier hat sie als Kleinkind offenbar früh Gewalt erfahren, so jedenfalls erzählte sie es gerade in einem Zeitinterview. Mitte der 90er Jahre, da floh ihre Familie dann zurück nach Deutschland und hier studierte Şahin dann Kunst in Berlin, später auch in London. Heute lebt sie in Berlin als Medienkünstlerin und schon in ihren künstlerischen Arbeiten, da beschäftigt sie sich viel mit dem Thema Krieg beziehungsweise mit der Frage, was der Krieg eigentlich auch aus unserem fragilen Begriff von Wahrheit macht. Jetzt hat die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin ihren ersten Roman veröffentlicht. Taxi heißt der. Und darin wird einmal ganz anders über den Krieg erzählt und eine Kriegsmutter, die eines Tages die Nachricht erhält, dass ihr geliebter Sohn an der Front gefallen ist. Was danach passiert, das weiß Melanie Weidemüller.
Es gibt Bücher, die aus der Menge an Neuerscheinungen herausragen, weil sie vieles andere plötzlich recht brav aussehen lassen. Bücher, an denen die mediale Gegenwart mitgeschrieben hat, weil ihre Autorin die Erzählstrategien von Film, TV-Serien und Internet nicht aussperren, sondern kapern und für die Literatur fruchtbar machen. Der erste Roman von Cemile Şahin ist so ein Buch. Im Literaturbetrieb ist Şahin bislang eher eine Unbekannte. Geboren wurde sie 1990 in Wiesbaden als Kind kurdischer Flüchtlinge aus dem Osten der Türkei. Sie studierte bildende Kunst in London und Berlin, wo sie heute auch lebt. Dieses Jahr gewann sie gleich zwei renommierte Auszeichnungen, den Ars Viva-Preis und ein Akademiestipendium. Und jetzt also ein Roman, in den offenbar viel von Şahins künstlerischer Praxis eingeflossen ist. Erschienen ist er im kleinen Berliner Corbinian Verlag. Das Cover knallt pink ins Auge und wir drücken jetzt einfach mal auf Start.
Dies ist der Roman Taxi von Cemile Şahin, in dem Rosa Kaplan beschließt, ihr Schicksal nicht zu akzeptieren und den Sohn, der ihr durch den Krieg genommen wurde, durch einen anderen zu ersetzen.
Der Roman spielt in einer namenlosen Stadt in einem nicht genannten Land im Jahr 2017. Die Hauptfigur ist Rosa Kaplan, eine rund 60-jährige Frau, deren einziger Sohn Polat am 1. Januar 2007 im Krieg durch eine Bombe starb. Das zumindest teilte das Militär Rosa mit. Der Leichnam ihres Sohnes wurde nie gefunden. Es gab eine pathetische Trauerfeier samt Blasmusik, bei der ein leerer Sarg in der Erde versenkt wurde, eingewickelt in eine Fahne. Damit war die Sache für die Machthaber erledigt.
Jeder sagte, fürs Vaterland. Frau Kaplan sagte nichts.
Für Rosa Kaplan, die Mutter des vermissten Polat, ist nichts erledigt. Sie weigert sich, den sinnlosen Tod ihres Kindes zu akzeptieren, weigert sich, als trauernde Soldatenmutter eine staatstragende Rolle im System zu spielen. Ihr Schmerz ist körperlich, monströs, unheilbar. Schließlich beschließt sie, ihren Sohn als Serienheld wieder auferstehen zu lassen und schreibt ein Drehbuch, in dem sie selber und ihr Sohn Polat die Hauptrollen spielen. Regie Rosa Kaplan.
Ich habe die Geschichte nicht akzeptiert, doch ich leide unter der Reihenfolge der Dinge, die passiert sind. Denn die Zukunft verändert diese Reihenfolge nicht. Ich kann sie nur verändern, wenn ich die Geschichte aus der Vergangenheit heraus neu erzähle. Dann wird in der Zukunft, die kommt, keine Bombe meinen Sohn treffen, weil ich es verhindern werde. Denn ich erzähle die Geschichte.
Cemile Şahins Roman nimmt schnell Fahrt auf. Rosa engagiert einen jungen Mann, der ihrem Sohn ähnelt und für ein paar tausend Euro bereit ist, die Rolle Polats zu spielen. Ja, mehr noch. Als Sohndarsteller zieht er bei Rosa ein, nennt sie Mutter und studiert den Charakter des Sohnes ein.
Dafür wurde ich bezahlt und dafür bin ich hier. Dafür ist die Weltgeschichte alt, dafür, dass sie sich neu erzählt. Es gibt sehr oft im Leben, wie im Film, einen fließenden Übergang. Ich wurde gefunden und ich gehe mit, denn es bedeutet mir nichts.
So abstrus diese Story vielleicht erscheinen mag, so überzeugend hat Cemile Şahin sie in ihrem Debütroman in Szene gesetzt. Keine Chronologie stiftet Ordnung oder höheren Sinn, vielmehr ist Taxi ein filmischer Ritt durch Rosas und Polats Geschichte. Mit harten Schnitten und allem, was man aus amerikanischen Serien kennt. Es wird in Staffeln und Episoden erzählt, es gibt einen Prolog, Rückblenden und Vorgriffe, Cliffhanger, Perspektiv- und Zeitsprünge. Der Ton ist hart, schnell und witzig bis zur Groteske. Das ironische Spiel mit Zitaten treibt die Autorin lustvoll ad absurdum. Jede Folge beginnt mit einem schwarz-weißen Titelscreen samt Play-Button, gedruckt auf Papier. Dazu Meta- und Meta-Meta-Kommentare.
Ende der ersten Episode. Der Held taucht nicht in den Nachrichten auf. Der Held ist zu Hause bei seiner Mutter.
Das alles ist in diesem Roman kein modischer Firlefanz, sondern der Rückgriff auf jüngere Erzählstrategien, die den linearen Text längst geschreddert haben zugunsten von offenen, simultanen, multiperspektivischen Erzählweisen. Dabei wird in Taxi durchaus auch konventionell erzählt und die ambivalenten Charaktere nehmen Gestalt an, ohne erklärbar zu sein. Da ist die manipulative Mutter Rosa, die dem gefakten Sohn sogar mit einem Baseballschläger die Nase demoliert, damit er dem eigenen Kind noch ähnlicher sieht. Und die schließlich doch nicht ohne Rache auskommen wird. Da ist der gekaufte Sohn, der als Kind Zeuge der Deportation seiner Eltern wurde und früh das Lügen lernte, naiv, gerissen, einsam und abgebrüht zugleich. Auf dieser empathischen Ebene geht es in Taxi, wie letztlich in allen Kriegsromanen, um universal menschliche Erfahrungen von Liebe und Verlust, Macht und Ohnmacht unter Bedingungen eines Gewaltregimes.
Alle Menschen sind gleich. Und alle empfinden dasselbe. Nur anders.
Diese Binsenweisheit wäre natürlich zu wenig als Erkenntnisgewinn im Jahr 2019. Shahins Protagonistin fordert die Deutungshoheit über ihr Leben zurück und rettet sich in eine Fiktion. Kann das gut gehen? Muss dieser Versuch, ein verlorenes Glück als Fake nur herbeizuerzählen, nicht zwangsläufig im Wahnsinn enden? Shahin belässt es bei einer literarischen Antwort. Zunehmend verschwimmen die Grenzen zwischen Filmdrehbuch und dem Making-of als erzählte Realität. Der falsche Polat wird mehr und mehr eins mit seiner Rolle. Ein Sohn und ewiger Soldat, der sogar bereit ist, für seine Mutter zu töten. Und ohne an dieser Stelle zu viel verraten zu wollen, Taxi handelt von einem Reenactment, das komplett aus dem Ruder läuft und einen Showdown bietet, in dem schließlich auch der Serienheld erkennen muss.
Die Sitcom ist über das Skript hinausgewachsen. Man stirbt nicht mehr für Bilder. Der Bildertod ist ausgelöscht. Man stirbt durch die Waffe oder die Bombe, wenn sie einen trifft.
Shemila Shahin gelingt das Kunststück, in ihrem Debütroman Taxi eine hochpolitische Geschichte über die äußeren und seelischen Verwüstungen des Krieges so unterhaltsam zu erzählen, dass Pathos oder moralisierende Töne gar nicht erst aufkommen. Amerikanische Serial, Gaunermärchen, Verwechslungskomödie, Trauerspiel und Actionkrimi, bei allen Genres wird gewildert in diesem tragikomischen Heldenepos. So zeigt sich Shahin als souveräne Erzählerin einer hybriden, zeitgemäßen Literatur, die ohne Avantgarde-Gestus auskommt.
Das meint Melanie Weidemüller über Taxi, den ersten Roman der Berliner Künstlerin Jemile Shahin. Publiziert wurde er im Corbinian Verlag, 218 Seiten, 18 Euro. Und zum Schluss hier noch eine sehr traurige Nachricht, denn gerade eben erst kurz vor der Sendung, da wurde bekannt, dass Monika Schöller im Alter von 80 Jahren in Stuttgart gestorben ist. Monika Schöller, das war die Tochter des Verlegers Georg Holzbrink, die 1974 selbst Verlegerin wurde, und zwar nicht von irgendeinem Verlag, sondern vom Frankfurter S. Fischer Verlag und damit von einem jener wenigen westdeutschen Verlage, die maßgeblich für das intellektuelle und kulturelle Leben in der Bundesrepublik der letzten Jahrzehnte prägend war. So erschienen unter der Leitung von Monika Schöller viele Werke, die heute zu den Klassikern der deutschen Literatur zählen. Sie veranlasste etwa, dass ab 1977 die Tagebücher von Thomas Mann noch einmal neu bei Fischer herausgegeben wurden. Andere wichtige und unter den Nationalsozialisten verfolgte oder verfemte Autoren, für deren Nachdruck sie sich einsetzte, waren Ilse Eichinger, Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Franz Werfel oder auch Stefan Zweig. Man könnte also sagen, Monika Schöller hat entscheidend mit dazu beigetragen, dass das deutschsprachige Werk der Moderne nicht im eigenen Land in den 70er, 80er Jahren vergessen wurde. Und darüber hinaus setzte sie sich aber auch für provokante und politisch nicht unumstrittene Autoren der Gegenwart ein. Zu nennen sind hier etwa Hubert Fichte oder auch der ostdeutsche Raubautz Wolfgang Hilbig, Monika Maron, Gerhard Roth bis hin zu jüngeren Autorinnen wie Marlene Strerowitz, Katharina Hacker oder Katrin Röckler. Meine Schwester konnte das Wesentliche von der Mode unterscheiden. So resümierte Stefan von Holzbrink heute das Verdienst seiner Schwester, die mit 80 Jahren gestorben ist. Und auch wir verneigen uns ebenfalls vor dem Werk von Monika Schöller als Verlegerin. Und mit dieser traurigen Meldung geht der Büchermarkt heute zu Ende. Hier folgen wie immer die Kollegen von Forschung aktuell. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gisa Funk.